Hast du jetzt Beatrix vom Storch gesagt?
Ja? Wird aber gemein normal. Also ich und die Namen. Das ist, ich weiß, das ist so eine ganz spezielle Form der Demenz, die man mir Eindruck gehalten
Namens,
hat.
Vornamensdemenz.
Ja. Ey, so, sonst kriege ich ja alles auf die Reihe, aber die mit den Vornamen.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die politischen Auf- und Abreger blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir diesen Tag erleben. Für die Grünen ja eigentlich die Brandmauer, das identitätsstiftende Thema. Und jetzt machen sie plötzlich gemeinsame Sache mit Rechtsaußen.
Ja, das ist ein Ding, habe ich auch gedacht. Also ich erwarte eigentlich stündlich Demonstrationen vor der Grünen Parteizentrale in Berlin.
Unbedingt.
Ja, also heißt doch immer, keine Handbreit den Faschisten, ne? Also gegen diese Grenzüberschreitung. Also was ist passiert im Europäischen Parlament? Bringen die Grünen einen Antrag ein, um in letzter Sekunde dieses Freihandelsabkommen mit dem globalen Süden, also Brasilien, Uruguay und so weiter, zu Fall zu bringen.
Das haben sie geschafft.
Schaffen's, aber natürlich nur in der großen Familie der Freihandelsfeinde. Mhm. Also Grüne, AfD, diese ganzen Truppen da von Le Pen, Farage und anderen Rechtsaußenpolitikern angeführt, plus Linke und BSW. Die gibt's auch
die
noch.
Gibt's auch noch.
Die gibt's auch noch. Da haben sie es reingeschafft. Ja. Also, das ist ziemlich genau das, was vor einem Jahr passiert ist.
Beim großen Entschließungsantrag von Friedrich Merz vor der Bundestagswahl, als er im Bundestag in einer Flüchtlingsfrage die Stimmen der AfD in Kauf nahm und damit das Tor zur Hölle öffnete.
Ja, und ja, dann war Bambule Tage und Wochen lang vom Konrad-Adenauer-Haus, ja, angeführt von Luisa Neubauer und anderen Helden. Gut, die ist jetzt gerade verhindert.
Ja, die schwirrt gerade in der Arktis.
Die tourt ja in der Arktis rum. Theresienwiese, also alle Demokratie jetzt, Omas gegen rechts, die waren alle draußen. Wo sind die denn jetzt eigentlich? Ich meine, es ist exakt dasselbe wie damals. Und deswegen glaube ich, das ist auch ein Riesenblow für die Grünen. Also das ist ein Tiefschlag, von dem die sich nicht so schnell erholen werden, weil also das nächste Mal, wo Frau Brandner, ja, die grüne Parteivorsitzende, oder Frau Dröge, die große Fraktionschefin, beim Joska oder Illner sitzen und von der Brandmauer reden, also da muss man ja sagen, also das darf ja dann nicht mehr unter Strafe sein, auslachen unter 2 Stunden. Ja?
Ja.
Das ist ja Mindeststrafe, ja.
Das ist aber doch das Positive. Ich finde, das Positive an der Geschichte ist, das Thema Brandmauer, was ja sowieso schon undemokratisch ist, das dürfte jetzt auch im Bundestag durch sein.
Gut, die Grünen werden versuchen, einen Weg darum rumzufinden, wie immer, und sagen, dass also das, was sie gemacht haben, natürlich moralisch was ganz, ganz anderes ist, als bei der CDU, weil ja da geht's ja um irgendwie Verbraucherschutz, ja, angeblich, und irgendwelche Umweltstandards in Deutschland, die man hochhalten muss. Und gegen den Indianer, den verlogenen Indianer im Urwald verteidigen. So, das ist ja auch so ein Teil dabei. Also, ich meine, gerade die Grünen, die sich immer so für den irgendwie globalen Süden, ja, wie das schon heißt, weil sie immer also das Wort dritte Welt nicht mehr benutzen wollen und dürfen, also heißt es jetzt der globale Süden, dafür in die Bresche werfen. Ja, also wie gesagt, für diese sentimentale Vorstellung, ja, der Indianer, der sich da im Lendenschurz im Urwald den Agrarkonzern entgegenwirft, ja, den drücken sie ans Herz. Aber sobald der gewissermaßen auf Augenhöhe rückt, wie das so schön heißt,
dann wird er raus.
Ja, und also seine Produkte bei uns verkaufen will, der heißt es, nee, das geht nicht. Das untergräbt unsere Umweltstandards.
Ja, zumal Deutschland bzw. Europa der größte Profiteur gewesen wäre. Also da ist die Rede von 40% mehr Exporte. Und es hätte uns natürlich auch eine gewisse geopolitische Souveränität, auch mit Blick auf Trumps Zollpolitik gegeben.
Ja, insofern ist es natürlich auch ein desaströses Signal. Die haben 25 Jahre dieses Mercosur-Abkommen verhandelt. Mhm. Ja. Jetzt kommt die Spitzengrüne aus Österreich um die Ecke, enge Freundin von Frau Brandner, und sagt, also nee, das ginge nicht, also das kann man nicht so übers Knie brechen. Da haben wir jetzt also im Notfall gewissermaßen nochmal ins in die Speichen greifen müssen und das Ganze jetzt erstmal zur gerichtlichen Prüfung an den EuGH verweisen.
Das kann 2 Jahre dauern übrigens.
Ja, Minimum. Und dann findet er, wie so Richter sind, alles Mögliche, was aus seiner Sicht so noch nachverhandelt werden muss. Deswegen, jetzt ist ja die Erklärung, naja, man könne das Abkommen ja erstmal in Kraft setzen, bis dann der EuGH sich darüber gebeugt hat.
Ja, das ist so ein Schwachsinn, macht doch die Wirtschaft gar nicht mit. Du brauchst doch Verlässlichkeit.
Absolut. Gut, das zeigt natürlich, wie wenig die Grünen auch von Wirtschaft verstehen.
Da wäre ja auch übrigens das Europäische Parlament komplett ausgehebelt, wenn jetzt einfach die Kommission sagt, wir machen es trotzdem. Also.
Aber, ich meine, übers Knie gebrochen. Das heißt, ich meine, wenn 1989 ein Grüner oder eine grüne Bundeskanzlerin gewesen wäre, oder Bundeskanzler, dann hätte es 2015 den ersten Entwurf eines Einheitsvertrages gegeben, über den heute noch das Verfassungsgericht und der EuGH grübeln würde.
Ja. Da malen die Mühlen langsam. Aber immerhin ist es auch demaskierend, weil die Grünen jetzt offenbaren, was wir immer schon gesagt haben, die Brandmauer war nur dazu da, die eigene Macht zu sichern.
Die sind ja über den Flur anschließend in Brüssel gelaufen und haben gerufen, wir haben gewonnen.
Zusammen, oder? Mit der AfD?
Wir haben gewonnen, ja. Was immer wir dann beinhaltet, eben die große Familie der Freihandelsfreunde, wo einem dann auch jede Farbe irgendwann egal ist.
Unglaubliche Doppelmoral.
Ich meine, ich fand ja immer, dass es nicht schlechte Idee ist. Und das ist ja möglicherweise eben das Gute, was daraus folgen wird, seine politischen Vorstellungen und den parlamentarischen Weg davon abhängig zu machen, wer zustimmt und wer nicht zustimmt. Also wenn man von etwas überzeugt ist, dann soll man das einbringen im Parlament.
Ja, natürlich.
So, und
aber wenn man halt am lautesten dagegen schreit und es dann doch selber macht, boah.
Es zeigt dann auch was anderes. Man kann sich ja fragen, warum die Grünen dieses Risiko eingegangen sind. Also entweder war das ja alles in Brüssel total egal oder sie sind wirklich so, leben so in ihrer eigenen Welt, auf dieser eigenen Sonde, dass sie gar keine Vorstellung davon hatten, was das auch an Reaktionen hervorrufen würde.
Ja.
Also ich meine, selbst wenn Jürgen Trittin sich 2 Stunden später auf Twitter zu Worte meldet und sagt, ihr habt ja den Kompass verloren, dann sieht man ja, also wie es reingescheppert hat. Und ich glaube, das Verbindende zwischen eben den Grünen und rechts außen ist dieses merkwürdige Zurück zur heimischen Scholle. Das heißt bei denen nur nicht so, das heißt bei denen Sicherung der Verbraucherstandards. Ja? Mhm.
Aber es ist im Grunde genauso Protektionismus.
Das ist die grüne Form des Chauvinismus. Also Deutschland, Deutschland über alles. Europa, Europa über alles, wobei sie meinen eigentlich Deutschland, weil wir ja auch mit großer Mühe nur dem Ungarn ja und dem Polen und dem Portugiesen unsere eben Standards beigebracht haben.
Ja.
Also eine tiefe Argwohn gegen allem Fremden und Fremdländischen. Dieses sozusagen Hufeisen sieht man ja auch in dieser merkwürdigen, diesem Provinzialismus, also Urlaub nur noch im heimischen Land, also nur noch auf dem Brocken. Das ist bei der AfD ja verbunden, also dem Ausland kann man nicht trauen. Mhm. Und bei den Grünen eben.
Die anderen vergiften uns.
Ja, beziehungsweise fliegen geht ja nicht mehr. Also im Sommer auf Rügen, ja, im Winter in Harz. So.
Okay.
Und das erste Mal, dass ich da angefangen habe, drüber nachzudenken, über diese seltsame Verbindungslinie war, als ich in Berlin saß in einem Restaurant, was als Spezialität hatte, dass es dort nur Produkte gab, die heimisch waren.
Aber das finde ich ja eigentlich schön.
Ja, also der
regional.
Genau,
Essen,
also
gut.
Rein regional. Es darf zum Beispiel gab es keinen Pfeffer, weil Pfeffer ja nicht in Brandenburg und Berlin wächst.
Okay.
Und der Kellner, der an unseren Tisch trat, konnte von der Möhre, die ja jetzt auf unserem Tellerchen lag, schön drapiert, nicht nur sagen, von welchem Bauernhof die stammte, sondern wusste auch den Namen des Bauern, der sie angepflanzt hatte. Und als wir beim Sauerampfersalat angelangt waren, habe ich mich mal so verstohlen umgedreht, ob da nicht an einem der Nebentische Beatrix von Storch sitzt. Weil das kam mir plötzlich so vertraut vor. Also kein ausländisches Gemüse, ja, auf dem Teller. Alle reden sich mit Vornamen an und man isst gemeinsam Deutsch. So. Und das ist natürlich das Hufeisen, ja. Ja, was sich jetzt auch in dieser Mercosur-Abstimmung zeigt.
Übrigens, ich habe gelesen, die AfD plant jetzt einen eigenen Radiosender für Patrioten,
ja.
Aber nur mit englischer Musik. Also so ja. Ganz...
Ja gut, vielleicht weiß ich nicht, dann können ja diese ganzen Famosen, ich weiß gar nicht mehr, die Erik Marquardt und wie die da alle heißen und Terry Reinke, ja,
die können da ja dann
als Gastmoderatoren auftreten.
Tessa Ganserer, oder wie heißt sie? Theresa?
Ist die im Europawahl dann auch vertreten?
Ach so, nee, ich glaube nicht.
Nee, ich glaube, die Spitzengrünen, wie gesagt, ist diese berühmte Terry Reinke, stimmt. Von der es auch so ein fabelhaftes Video gab, als sie da ankam, wo die alle so High Five gemacht haben. Ach, du auch hier. Ist sofort auf YouTube auffindbar. Ja, das sind die, wie gesagt, die können jetzt auch, wie heißt der Sender?
Das weiß ich noch nicht.
Okay,
ich hab das nur
aber
vorhin.
Da können die als Gastmoderatoren locker auftreten.
Wir haben noch ein zweites irres Thema. Du hast es ja schon angeschnitten. Grönland, die Grönland-Debatte jetzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos wurde der Auftritt von Donald Trump, ja, mit Spannung erwartet. Lässt er jetzt die NATO platzen, droht er jetzt mit der feindlichen Übernahme, was auch immer. Und am Ende gibt es jetzt doch einen Deal. Grönland bleibt bei Dänemark. Donald Trump ist trotzdem happy. War das jetzt das neue Verhandlungsgeschick der Europäer?
Gut, ich habe diese ganzen Grönland-Nummer nicht so richtig verstanden. Ich habe gedacht, warum bietet er nicht einfach Geld? Also sagt jedem Grönländer, das sind ja nur 50.000, du kriegst 1 Million, du bist amerikanischer Staatsbürger.
Das hätte ich auch sofort gemacht.
Ja, zumal die Dänen sind da nicht besonders beliebt. Also die haben ja, die Dänemark hat Grönland ja jahrzehntelang als Kolonie betrachtet und auch wie eine Kolonie behandelt.
Und die Frauen zwangssterilisiert?
Nicht ganz. Also die haben so eine Art Form Sterilisation Light eingeführt. Die haben den Mädchen
ja, Spiralen eingesetzt.
Spiralen eingesetzt, zum Teil auch mit unangenehmen Nebenwirkungen. Ohne dass die das wussten. Und zwar, um die Population in Grönland, ja, auf einem für Dänemark verträglichen Level zu halten.
Überleg mal.
Ja gut, das zeigt ja alles, wie die Dänen über die Grönländer denken.
Ja.
Das Denken, das sind halt so Eskimos, besser ein Eskimo weniger als noch zwei mehr. So. Also sich jetzt als europäische Schutzmacht da aufzuspielen, hat auch so eine ganz eigene Komik.
Inuit heißen die korrekterweise, bevor es Hass gibt.
Ja, sind das alles Inuit?
Mal Eskimo darf man doch schon wieder nicht mehr sagen, oder? Oder bei uns schon?
Ich glaube, das ist jetzt in dem Zusammenhang das geringste Problem, was die Grönländer haben. Insofern,
okay.
Warum nicht eine Abstimmung?
Ja.
Also Unabhängigkeit von Dänemark und dann wird man halt der 52. Bundesstaat.
Aber er hat nur 100.000 geboten, soweit ich das richtig gelesen hatte.
Und der Eskimo kann auch rechnen.
Ja, zumal das ganze Sozialversicherungssystem, was es in Dänemark gibt, davon profitieren die Grönländer
ja,
natürlich. Man muss auch fairerweise sagen, deren Lebenserwartung ist seit 30 Jahren maximal gestiegen. Das hat natürlich, das haben die Amis nicht zu bieten, ein Sozialversicherungssystem.
Ja, ich dachte, das ist Art of the Deal. Also das heißt, man fängt mal mit 100.000 an und dann nach dem Motto, dein Apartment hätte ich gerne und dann sagt er, es ist aber, also für 100.000 gebe ich es nicht her und dann gibt es halt das Ganze für 1 Million.
Ja, ich war überrascht, dass er jetzt das erste Mal, dass die Europäer ihm so ein bisschen Gegenwind gegeben haben.
Mit unseren 15 Soldaten, die wir da hingeschickt hatten?
Nein, das,
oder was
nein,
meintest
das war
du?
Ein bisschen peinlich.
Und da war noch ein Brite dabei und glaube ich
zwei Niederländer,
ja?
Nein, das,
für 2 Tage.
Ja gut, das jetzt nicht. Wobei, das hat dafür gesorgt, dass er erstmal Strafzölle angedroht hat
ja,
für Deutschland und 7 andere europäische Staaten.
Ja, da waren aber die Soldaten schnell wieder weg.
Ja, 2 Tage später. Das war aber vorher alles geplant. Nee, ich meinte, also Frau von der Leyen hat sich, finde ich, das erste Mal positioniert, dass du gesagt hast, okay, sie küsst ihm jetzt nicht die Füße. Und auch Friedrich Merz war zwar zurückhaltend, aber doch deutlich in der Kritik. Emmanuel Macron mit seiner Top Gun-Brille war ziemlich aggressiv drauf. Also er hat jetzt das erste Mal, finde ich, Gegenwind bekommen.
Verbal.
War also das der Grund?
In der Sache machen wir doch gar nichts.
Gut, am Ende hat dann der größte Schmierlappen Mark Rutte dafür gesorgt, dass es gut wird. Der NATO-Generalsekretär, der hat doch jetzt dafür gesorgt, dass Trump ein bisschen einknickt. Ja, der ist ja der größte Schmierlappen.
Was?
Der sagt doch immer Daddy und du bist der Tollste, der König der Welt und
ach so,
ohne dich ist die Welt kein schlechterer Ort. Also Entschuldigung.
Der kommt so auf die Schmeicheltour, ja.
Das ist eine Schleimspur.
Also wenn der dem die NATO-Ehrenmedaille verleihen könnte, vielleicht sollten wir die erfinden, den NATO-Nobelpreis, dann
wie die FIFA.
Läuft das auch wieder. Was mich stört an der Sache ist diese Selbstverzwergung, die wir da betreiben. Also jetzt haben wir uns ein bisschen mal in die Brust geworfen, haben gesagt, okay, also wir lassen jetzt nicht total mit uns Schlitten fahren.
Ja.
Das traurigste Bild des letzten Jahres war für mich, als Ursula von der Leyen da saß, neben Donald Trump, mit ihrer kleinen Schnute und sich dann noch bedankt hat dafür, dass wir uns Europäern den Hintern versohlt hat, aber halt nicht so schlimm, wie wir alle erwartet hatten. 15% Zölle auf alle europäischen Produkte, 0% auf Amerika. Das war fair. So. Ich meine, wir sind der größte Wirtschaftsraum der Welt. Das ist nicht Amerika, ist auch nicht Indien, ist auch nicht China, das sind wir. Wenn wir morgen beschließen, also die Apple Stores bleiben jetzt mal dicht, weil wir irgendwelche Umweltstandards entdeckt haben, das sind wir ja ganz groß, wie wir wissen, oder Verbraucherschutzstandards, die da gerade, wo wir Zweifel haben, ja, auch bei den Produktionsbedingungen dieser iPhones in China, ob die dann eingehalten werden. Und so mal das deutsche Lieferkettengesetz jetzt mal so richtig durchexerzieren. Und sagen, das muss, da ist jetzt Not, muss man die Notbremse ziehen, bleibt jetzt zu. Wir Google aussperren, wir mal den Saft abdrehen bei Meta, also dem großen Facebook-Konzern. Du musst ja letztlich nur die erste Reihe nehmen bei der Inauguration des Präsidenten. Wer alles seinen Ring geküsst hat, dann machst du das so ein bisschen ähnlich wie mit den russischen Oligarchen, ja? Mitgehangen, mitgefangen.
Genau.
So. Also welchen Eindruck das machen würde auf die Börse und auf den Aktienkurs, wo alle amerikanischen Pensionsfonds investiert sind. Ich verstehe es nicht. Das ist ja das, was Macron letztlich mit dieser berühmten Bazooka, ja, mal so angeregt hat.
Das gibt es. Das ist dieses Anti-Coercion-Instrument, heißt das. Also, dass man sich quasi, wenn man wirtschaftlich erpresst wird, mit solchen Maßnahmen wehren kann. Das stand doch auch im Raum. Glaubst du nicht, dass das der Grund ist, das Ende der Selbstverzwergung der EU hat ihn jetzt dazu gebracht?
Das geht ja nicht so einfach. Also wir können das machen. Nur
wir schaden uns halt auch selbst, ne? Muss man halt auch sagen.
Ja, gut, schaden tun wir uns hier in jedem Fall. Wobei 15 oder dann 25% Zölle, das ist auch eine ziemliche Blutspur in der Wirtschaft hinterlassen wird. Aber man muss das ja dann flankieren. Also wir müssen darüber nachdenken, zum Beispiel brauchen wir nicht eine iCloud-Struktur in Europa. Bislang lagern E-Mails, Dokumente, alles, was in deutschen Großkonzernen, europäischen Großkonzernen wichtig ist, auf amerikanischen Servern.
Ja, das stimmt.
Wenn Donald Trump jetzt uns den Zugang sperrt, dann stehen wir hier ziemlich ohne blanke Hose da. Das heißt, wir brauchen eine Alternativstruktur. Wir brauchen auch eine Alternativstruktur bei Suchmaschinen, die es in diesem Fall übrigens sogar gäbe. Es gibt europäische Suchmaschinen, da könnte man ausweichen. Wir müssen für die Zukunft, und die KI ist die Dampfmaschine der Zukunft, über den Aufbau einer eigenen KI nachdenken. Also statt das Geld immer zu nehmen und es in die polnische Ackerkrume zu stecken, ja, oder den französischen Weinbauern, ja, und Tomatenbauern, wäre es ja mal ganz sinnvoll, einen Teil jedenfalls dieser Milliarden dafür zu nutzen, dass wir auch da unabhängiger von Amerika werden. Dazu sehe ich überhaupt keine Anstrengung, dass wir die unternehmen würden.
Jetzt, wo du das sagst, glaube ich, mich erinnern zu können, dass Daniel Günther, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident, neulich bei seinem umstrittenen Auftritt bei Markus Lanz erzählt hat, dass er die komplette Verwaltung unabhängig machen will von Microsoft und diesen ganzen US-Tech-Giganten. Also es gibt offenbar Bemühungen, Vorreiter, und du und der Daniel wieder so.
Ich stehe schon wieder an der Seite von Daniel Günther. Dabei hat mir das schon letzte Woche im Nachhinein den meisten Ärger eingebracht, weil eine Reihe von Zuschauern und ZuschauerInnen und Hörerinnen und Hörern den Eindruck hatte, ich würde das nicht genug verurteilen. Ja? Also sein Auftritt bei Lanz, wo er so ein bisschen zu erkennen gegeben hat, dass er erstens nicht so viel hält von diesen Portalen wie News und im Zweifel auch es begrüßen würde, sagen wir mal so, das war an der Stelle ein bisschen unklar, wenn man entschiedener gegen die vorgehen würde.
Hat sich ein bisschen wolkig zur Pressefreiheit geäußert,
genau,
oder? Genau. Ja. Und du hast das ein bisschen bagatellisiert, wieder erwarten, und wir hatten wirklich unzählige, ich habe sogar persönliche Zuschriften bekommen, was denn mit dir los ist. Und es steht der Verdacht im Raum, das können wir jetzt gut aufklären, steht der Verdacht im Raum, seitdem er vom ZDF unter anderem bezahlt wird, darf er nicht mehr kritisch sein.
Weil der bei Markus Lanz eingeladen war. Also dann müssen wir hier viele Leute aussparen, weil Also in ZDF-Talkshows sitzt so unter der Woche der ein oder andere rum. Oder Markus Lanz hat mich angerufen.
Ja? Ja? Dich auch.
Ja, mich auch.
Dreier-Call mit Julian Reichelt.
Das war ja auch ganz verrückt. Es kam ja raus, dass Markus Lanz nach dieser Sendung offenbar Julian Reichelt, also den Chef von Nios, angerufen hat, um die es ja ging in dieser Sendung.
Ja.
Und Reichelt sagt, also der habe ihn angerufen, habe der Lanz und habe in diesem Telefonat auch seine Verwunderung, nicht um nicht zu sagen, sein Schockiertsein darüber zum Ausdruck gebracht, was der Günther da gesagt habe. Mhm. Und dann gab es ja eine Rolle rückwärts in der nächsten Sendung bei Lanz, wo er sich sozusagen wieder an die Seite ganz eng von Herrn Günther gestellt hat. Also, pass auf, was soll ich dazu sagen? Ja, wahrscheinlich. Also ist das jetzt so, jedes meiner Worte hier muss jetzt auch noch durch die ZDF-Pressestelle, ne?
Nein, natürlich
nicht. Pass mal auf, also erstens, es bleibt dabei. Ich kann Journalisten nicht wirklich ernst nehmen, die sich vor Daniel Günther fürchten.
Weil er auch schon wie so ein Boy Scout, oder?
Ich meine, früher hatte der Journalismus Gegner wie Franz Josef Strauß. Heute haben wir Brötchen wie Daniel Günther. Was ist denn das? Ja. So, ich habe mir extra das, also ich bin nochmal in mich gegangen. Ja? Mm. Und ja, ich bin nochmal in mich gegangen. Es gibt eine Stelle, wo er dieses bekannte Nios als an die Journalisten dort als Gegner der Demokratie bezeichnet. Das sind die Feinde der Demokratie. Und das geht nicht.
Dagegen wird auch geklagt.
Ja, und zwar mit Recht, weil der sitzt da ja nicht als Privatmann Daniel Günther.
Exakt.
Sondern als Ministerpräsident und damit als Verfassungsorgan.
Und dann ist das auch nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt, by the way, als Verfassungsorgan.
Genau. Also da kann er sich schlecht drauf rausreden. Und das ist ja die Klage dieses berühmten Anwalts Steinhöfel, Joachim Steinhöfel. Der übrigens, der sich einen Spaß daraus ja gemacht hat, gegen staatliche Institutionen vorzugehen, wenn sie nach seiner Meinung über das Ziel hinausschießen, und der einen fantastischen Track Record hat. Also der ist schon gegen das Bundes, glaube ich, Familienministerium, gegen das Bundesverteidigungsministerium, gegen alle möglichen Ministerien vorgegangen, wo er findet eben, da ist die Machtausdehnung, die betreiben, dem muss man jetzt einen Riegel vorschieben, und er hat in, glaube ich, 99,9% Recht bekommen. Der klagt jetzt gegen Daniel Günther, und zwar genau deshalb, und da hat er auch meinen vollen, wie heißt es heute so, 100% Solidarität, ja. Also, aber
der T-Rex der Kolumnisten ist zurück. Das ist doch schön.
Aber alles andere. Die reiten da jetzt seit 3 Wochen bei Newsdorf rum. Ey, dass die sich freuen am Ende, das ist meine jede Art von Aufmerksamkeit brauchen können.
Ja, die haben irgendwie auch so einen Werbeslogan jetzt, ne? Abonnieren, was Günther zensieren will. Ich finde allerdings, sie haben auch eine Chance verpasst, sage ich dir ganz ehrlich, denn sie hatten ja diesen Auftritt bei Lanz so zusammengeschnitten, dass es tatsächlich die Aussage verfälscht. Die haben entscheidende Dinge rausgelassen.
Die News-Leute.
Ja, genau.
Und falsche Zusammenhänge
dargestellt.
Ja, klar.
Und damit haben sie, obwohl sie ansonsten auch natürlich guten Journalismus machen. Ich meine, der Reichelt ist ja nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen, gell, wie man bei uns in Bayern sagt. Aber da haben sie dem Günther durch den Zusammenschnitt einfach mal recht gegeben. Und das finde ich total schade.
Das war manipulativ.
Voll.
Ja. Wobei, wie gesagt, also der hat ihnen ja vorgeworfen, also es wären eben Feinde der Demokratie,
ja,
und faktenfrei.
Ja,
fast alles, was die veröffentlichen würden, wäre faktenfrei. Das ist totaler Quatsch.
Ja, ich bin sehr froh, dass du
ganz,
das jetzt auch
ganz vieles, was dort steht, hat Hand und Fuß. Jetzt kann ich die Einseitigkeit der Berichterstattung beklagen. Ich kann auch eine gewisse Obsession beklagen.
Das hast du bei der Taz auch.
Die mit bestimmten Themen haben, genau, finde ich auch. Die hast du bei der Taz auch. Und sagen wir mal, was so Faktentreue angeht, ja, da bekleckern sich jetzt auch die ganz großen sogenannten Qualitätsmedien in Deutschland nicht immer mit Ruhm.
Hört auch Politiker nicht, was die teilweise für Zahlen
also,
nennen.
Also, das haben wir doch versucht, einen versöhnlichen Schlussstrich unter dieses Kapitel zu finden. Aber es bleibt dabei, ich kann Daniel Günther nicht wirklich ernst nehmen.
Das ist schön. Wer ist unser Gewinner der Woche?
Wen hatten wir denn?
Deine neue Kollegin.
Ah, meine neue Kollegin. Ja. Herzlich willkommen, Frauke Brosius-Gersdorf, ja, im edlen Kreis der Kolumnisten.
Ja, für die SZ.
Für die SZ, für die Süddeutsche, die ehemalige Verfassungsgerichtskandidatin, ja, der so schlimmes Unrecht widerfahren ist. jetzt auch so ein Superstar bei Markus Lanz geworden. Der hat die jetzt, glaube ich, 3 Mal schon eingeladen in seine Sendung. Der hat eine gewisse Faszination mit ihr entwickelt. Ich finde die auch, ich finde die super, wie die da sitzt so mit ihrem, wie gesagt, 55 ist sie, glaube ich. Sieht aus wie 30.
What?
Ja. Die hat so diese...
Ah, das finde ich nicht.
Die hat die Glätte der ewigen Jugend.
Genau, woher kommt das wohl?
Ja, aber das fasziniert mich, weil in den Kreisen, in denen die verkehrt, also dieses Akademia,
da runzelt man lieber vor sich hin?
Ja, das ist total verpönt, irgendwas machen zu lassen. Ah. Und das gibt ihr eine Seite, die überraschend ist und die mich sehr für sie einnimmt, weil ich immer mag, wenn Leute die Erwartung unterlaufen. Und insofern mal schauen. Also vielleicht überrascht sie uns alle noch.
Fleischi, der Botox-Fan.
Das Wort habe ich nicht in den Mund genommen.
Ja, aber das
also macht
du,
man das nicht früher mit Botox? Heute macht man doch ganz andere Dinge, oder?
Ja, das ist Full-Face-Botox.
Hyaluronsäure?
Ja, weiß ich nicht. Aber das hat ja fast keine Mimik. Oder du machst CO2-Laser. Ich kenne mich da aus. Ich muss mich da auch mal damit beschäftigen irgendwann. Demnächst. Wenn ich nicht mehr so viel Angst davor habe.
Da müssen wir jetzt einen kleinen Disclaimer drunter machen. Das ist natürlich reine Spekulation und in keiner Weise durch die Fakten gedeckt.
Aber guck mal jetzt.
In Parenthese sie, gesprochen alles.
Sie hätte Verfassungsrichterin werden sollen. Jetzt wird sie Star-Kolumnistin, vielleicht irgendwann Nachfolgerin von Barbara Salisch auf Sat.1. Who knows?
Das sind noch ganz andere Karrierewege möglich.
Ja. Viel cooler als das Verfassungsgericht. Wir brauchen auch noch einen Verlierer oder eine Verliererin.
Ja, wir hatten die Grünen schon.
Das macht nichts.
Habe ich auch gedacht. Habe ich auch nicht gedacht. Also, ja, diese, wie gesagt, diese Spitze da mit Frau Dröge, Frau Brandner, Frau Hasselmann, also diesen Gouvernantinnen, ja. Da haben sich jetzt da hat doch dieser Typi von der grünen Jugend.
Ja, Louis Bogba.
Louis Bogba, der ist da ganz frisch. Der ist 24.
Der Nachfolger von Jette Nizard.
Ja, und da hat eine gewisse Tradition ja auch, zu bewahren an Ausfälligkeiten. Und der hat also jetzt veröffentlicht irgend so ein Video. Da gab es einen Rap-Song von Haftbefehl. Da taucht das Wort Hurensohn auf.
Piep. Können wir das sagen?
Ja, wir können ja alles sagen.
Okay.
Zu diesem Song von Haftbefehl, zu dem er eben Lip-Sync gemacht, zeigt er dann eben beim Wort Hurensohn Bild von Markus Söder. Riesenempörung, ja. Gut, ist nicht ganz schön, wenn ich natürlich andererseits immer so mit Hate-Aid um die Ecke komme, ne? Und
ja, ja.
Hass ist keine Meinung, nee. Und Kampf gegen Hass und Hetze. Andererseits habe ich gedacht, oh ja, der Typ ist 24.
Rücktrittsforderungen von der CSU.
Ja gut, aber eben auch dieses Verdruckste im eigenen Lager und dann merkte man Frau Brandner an und so, sie jetzt also fand, dass der junge Mann sich so daneben benommen hat, weißt du, so diese drei Damen, die sind immer so bei ihren Auftritten, als ob die alle mit gespreiztem Finger Tee trinken würden, sowas, so etipetetehaft. Das ist natürlich wahnsinnig lustig, weil das ja gleichzeitig eine Partei ist, die mit rüpelhaftem Verhalten groß geworden ist, gewissermaßen, das ist gehört doch zum DNA-Pool der Grünen, sich daneben zu benehmen. Gepflegt.
Eigentlich ja.
Ich meine, Joschka Fischer, erster Auftritt im Deutschen Bundestag, ja, kommt da reingeschlappt mit seinen Turnschuhen, die heute im Deutschen Historischen Museum stehen, und sagt, weil er sich ärgert, zum damaligen Bundestagspräsidenten Herrn Stücklen, ich glaube immerhin in der Hierarchie
der zweithöchste im Land.
Honoration Deutschland, der zweithöchste im Land. Mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Herr Präsident, ja. Das ist ja so, wie diese Grünen sich eingeführt haben im Deutschen Bundestag. Jetzt sagt der Hurensohn, alle fallen in Ohnmacht, auch in der eigenen Partei, weil sie großen Schiss haben, dass der Cem, ja, ist versemmelt in Baden-Württemberg.
Ja, der wird es auch so versemmeln.
Exakt.
Hat er keine Chance.
Nee, und vor allem, also wenn dann die Uncoolness da jetzt noch dazukommt, ja, ich weiß nicht. Also das Ding da in Europa, im Europaparlament,
das kostet ihn.
Das kostet, weil eine der Hauptnutznießer von Mercosur, also diesem Abkommen mit Brasilien, Uruguay und so weiter, wie sie alle heißen dort, wäre natürlich die deutsche Automobilindustrie.
Ja, natürlich.
Ja, die ja so im Feuer im Augenblick steht. Und diejenigen, die dagegen schreien, sind die Landwirte, ja, die jetzt Ungemach befürchten, weil halt auch dann angeblich das brasilianische Fleisch und der brasilianische Weizen zu uns kommen, ja, ohne Zoll.
Was ich kurios fand, ist, der Betroffene, also Markus Söder selbst, Der hat sich gar nicht dazu geäußert. Nee. Der hat sich im Zweifel gedacht, Huso, Digga, das ist noch ein Kompliment. Weißt
ja, du? Der ist natürlich viel zu abgewichst und auch letztlich viel zu cool, ja, ja. Um auf so einen Quatsch einzugehen, weil wenn du dich da empörst, ist halt auch ein bisschen lächerlich.
Voll. So sind die Grünen.
Ja, so sind die Grünen. Wobei, wo wir gerade drüber reden, gab es dich ja auch jetzt ein bisschen Aufregung über so ein Video, das wiederum die Parteivorsitzende Frau Brandner zeigt. Hm? Ja, die hat über Trump und seine Freunde macht sie, gibt so ein Video, ja, das ist die große Gefahr für den Weltfrieden. Ach, und dabei schneidet sie einen Kürbis. Und also wenn sie das Wort Trump sagt, geht dann ist das Messer so richtig in den Kürbis ran. Und hörst dann so auch so Schnittgeräusche. Ja. Und dann, wenn sie über Elon Musk ist, dann pult sie so die Kürbiskerne raus.
Kommt das
ja?
Doch KI. Ist das echt?
Nee, das ist echt. Und jetzt gibt es natürlich Vorwürfe. Das ist ein Hassvideo, weil der Kürbis steht ja für Donald Trump.
Weil er orange ist.
Ja, das ist ja auch so ein Meme im Internet. Also der Kürbis und Donald Trump, das ist ein bisschen wie die Wassermelone und Palästina.
Ja, okay. Ja?
Und jetzt ist also die grüne Pressestelle in großen Erklärungsnöten.
Das und ist sagt, völlig das sei, an mir vorbeigegangen.
Das sei ein Riesenzufall, das sei überhaupt nicht so gemeint. Also sie wolle einfach nur Kochrezeptanleitung geben, ja, während sie über Donald Trump spricht.
Ach, die macht das gleiche wie Markus Söder. Also nee, der isst, sie kocht.
Wobei hat Markus Söder schon Tofu mit dem Konterfei von Robert Habeck und Annalena Baerbock zerhäckselt? Ich wüsste es nicht.
Nee.
Also insofern, liebe Grüne, das vielleicht als letztes. Get your act together.
Das ist ein guter Plan. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Donnerstag, exklusiv auf Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann.